Anne spürt, wie die Säure in ihrem Magen brennt und sich einen Weg durch ihre Kehle nach oben sucht. In ihrem Kopf dreht sich alles. Sie hat eindeutig zu viel getrunken. Cynthia hat ihr den ganzen Abend über nachgeschenkt. Eigentlich wollte Anne sich zurückhalten, doch ohne Alkohol hätte sie diesen Abend nicht überlebt. Auf jeden Fall wird sie morgen früh ihre Milch abpumpen und wegschütten müssen. Anne welkt in der Hitze der Sommernacht dahin, während sie ihre Gastgeberin beobachtet. Cynthia flirtet offen mit Annes Mann Marco. Warum lässt Anne sich das gefallen? Warum lässt Graham das zu? Anne ist wütend, aber machtlos. Sie weiß nicht, wie sie dem ein Ende bereiten soll, ohne sich lächerlich zu machen. Sie haben alle getrunken. Also ignoriert sie es. Eine Szene zu machen widerspricht Annes Erziehung. Sie mag es nicht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Cynthia hingegen. Alle drei, Anne, Marco und Graham, Cynthias sanftmütiger Ehemann, beobachten sie fasziniert. Besonders Marco scheint den Blick nicht von Cynthia abwenden zu können. Als sie sich vorbeugt, um sein Glas aufzufüllen, kommt sie ihm ein wenig näher als nötig. Ihr Ausschnitt ist so tief, dass Marcos Nase fast in ihrem Dekolleté verschwindet. Anne weiß, dass Cynthia mit jedem flirtet. Sie sieht aber auch so unverschämt gut aus, dass sie vermutlich gar nicht anders kann. Doch je länger Anne sich das ansieht, desto mehr fragt sie sich, ob da nicht doch etwas zwischen Marco und Cynthia läuft. Nein, sagt sie sich. Sie würden nicht so offen flirten, wenn sie wirklich etwas zu verbergen hätten. Das Ganze scheint eher von Cynthia auszugehen. Marco sieht ähnlich umwerfend aus wie Cynthia. Mit seinem zerzausten dunklen Haar, den haselnussbraunen Augen und dem charmanten Lächeln zieht er überall die Blicke auf sich. Hör auf damit, ermahnt Anne sich. Natürlich ist Marco dir treu. Sie weiß, dass seine Familie das Wichtigste für ihn ist. Sie und das Baby bedeuten ihm alles. Marco wird an ihrer Seite stehen, was auch immer passieren mag. Sie trinkt einen Schluck Wein. In guten wie in schlechten Zeiten. Doch als sie mit ansehen muss, wie Cynthia sich förmlich über ihren Mann drapiert, wird Anne immer unruhiger und wütender. Sie hat immer noch 20 Pfund Übergewicht nach ihrer Schwangerschaft und das 6 Monate nach der Geburt ihres Kindes. Und selbst in ihren besten Zeiten hat Anne es nie mit Frauen wie Cynthia aufnehmen können, ihrer größeren, wohlgeformteren Nachbarin. Die langen Beine, die Wespentaille, der große Busen, die Porzellanhaut und das glänzend schwarze Haar. Und wie Cynthia sich immer aufdonnert. High Heels und sexy Klamotten, selbst für ein Dinner mit nur 2 Gästen im eigenen Haus. Anne kann sich nicht auf das Gespräch konzentrieren. Sie starrt auf den verzierten Marmorkamin, der genauso aussieht wie der Kamin in ihrem Wohnzimmer auf der anderen Seite der Wand, die Anne und Marco sich mit Cynthia und Graham teilen. Sie leben in einem der Reihenhäuser, die typisch für diesen Teil des New Yorker Hinterlandes sind. Massive Gebäude, erbaut gegen Ende des 19. Jahrhunderts, italienischer Stil, top restauriert und teuer. Anne und Marco wohnen am Ende der Reihe. Unbeholfen greift Anne nach ihrem Handy und schaut auf die Uhr. Es ist fast 1 Uhr früh. Um Mitternacht hat sie zum letzten Mal nach dem Baby geschaut und eine halbe Stunde später hat Marco noch einmal nach ihm gesehen. Dann ist er hinausgegangen, um mit Cynthia eine Zigarette auf der Terrasse zu rauchen, während Anne und Graham verlegen an dem überfüllten Esstisch saßen und verzweifelt versuchten, ein Gespräch in Gang zu halten. Anne hätte mit den beiden in den Hinterhof gehen sollen. Dort weht vermutlich eine kühle Brise. Doch sie hat es nicht getan, weil Graham nicht gerne im Zigarettenrauch steht und es äußerst unhöflich gewesen wäre, ihn auf seiner eigenen Feier allein zu lassen. Also ist sie aus Anstand geblieben. Graham ist ein ausgesprochen höflicher Mensch. Warum so jemand ausgerechnet ein Flittchen wie Cynthia geheiratet hat, bleibt ihr ein Rätsel. Inzwischen sind Cynthia und Marco von draußen zurückgekommen und Anne will jetzt einfach nur noch weg von hier, auch wenn alle anderen sich noch zu amüsieren scheinen. Anne schaut zu dem Babyfon am anderen Ende des Tisches hinüber. Plötzlich fühlt sich alles irgendwie falsch an. Wer geht zu einem Dinner mit den Nachbarn und lässt sein eigenes Baby allein zu Hause? Was für eine Mutter tut sowas? Sofort überfällt Anne ein vertrautes, quälendes Gefühl. Ich bin keine gute Mutter. Was macht es schon, dass die Babysitterin abgesagt hat? Sie hätten Cora mitbringen sollen. Aber Cynthia hat gesagt, keine Kinder. Zu Grahams Geburtstag sollte es ein Erwachsenenabend werden. Das ist ein weiterer Grund, warum Anne Cynthia inzwischen nicht mehr mag, obwohl sie früher beste Freundinnen waren. Cynthia mag Babys nicht. Aber wer sagt eigentlich, dass man ein 6 Monate altes Baby nicht zu einer Dinnerparty mitnehmen kann? Wie hat Marco ihr nur einreden können, das wäre okay? Was würden wohl die anderen aus der Müttergruppe dazu sagen, wenn Anne ihnen davon erzählen würde? Wir haben unser 6 Monate altes Baby allein gelassen und haben nebenan gefeiert. Anne und Marco haben sich gestritten, bevor sie losgegangen sind. Als die Babysitterin angerufen hat, um abzusagen, hat Anne angeboten, zu Hause zu bleiben. Sie wollte ohnehin nicht gehen. Aber Marco hat nichts davon wissen wollen. »Du kannst doch nicht einfach hier bleiben«, hat er erklärt. »Ich würde aber gerne bleiben«, erwiderte Anne mit leiser Stimme. Cynthia auf der anderen Seite der Wand sollte sie nicht hören. »Es würde dir aber ganz gut tun, mal rauszukommen«, konterte Marco. Und dann fügte er hinzu, »Du weißt doch, was deine Ärztin gesagt hat.« Den ganzen Abend schon denkt Anne darüber nach, ob diese Bemerkung einfach nur gemein und selbstsüchtig war oder ob Marco ihr vielleicht doch einfach nur helfen wollte. Jedenfalls hat sie nachgegeben. Marco hat sie davon überzeugt, dass sie mit dem Babyfon ja jederzeit erfährt, ob das Baby sich rührt oder aufwacht. Außerdem würden sie alle halbe Stunde nach ihm sehen. »Es passiert schon nichts«, hat er gesagt. Es ist 1 Uhr. Anne will, dass dieser Abend endlich vorbei ist. »Marco«, drängt sie, »wir sollten gehen. Es ist 1 Uhr.«
»Oh, bleib doch noch ein wenig«, sagt Cynthia. »So spät ist es doch noch gar nicht.«
»Für dich vielleicht nicht«, entgegnet Anne mit überraschend fester Stimme. »Aber ich muss früh raus und das Baby füttern.«
»Du Arme«, sagt Cynthia. Und aus irgendeinem Grund ärgert Anne das.
Cynthia hat keine Kinder und sie hat auch nie welche gewollt. Sie und Graham haben sich gemeinsam dagegen entschieden. Marco scheint bleiben zu wollen. Er hat ziemlich viel Spaß. »Nur noch einen«, sagt er zu Cynthia, hebt sein Glas und meidet den Blick seiner Frau. Marco ist heute Abend ungewöhnlich ausgelassen. Fast wirkt es gezwungen. Und Anne fragt sich, warum. Zu Hause ist er in letzter Zeit eher ruhig, abwesend und manchmal sogar launisch. Aber heute steht er ganz im Mittelpunkt, dank Cynthia. Anne hat schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Marco erzählt ihr so gut wie gar nichts mehr. Er schließt sie aus. Oder vielleicht zieht er sich auch wegen ihrer Depressionen von ihr zurück, wegen des Babyblues. Er ist enttäuscht von ihr. Aber wer ist das nicht? Anne sieht auf die Uhr und verliert endgültig die Geduld. »Ich werde jetzt gehen. Ich muss 1 Uhr nach dem Baby sehen.« Sie schaut Marco an. »Bleib ruhig, solange du willst«, fügt sie in gereiztem Ton hinzu. Marco sieht sie scharf an und seine Augen funkeln. Plötzlich hat sie den Eindruck, dass er ganz und gar nicht betrunken ist, während sich bei ihr alles dreht. »Wollen Sie sich jetzt ernsthaft streiten? Vor den Nachbarn? Wirklich?« Anne brennen die Tränen in den Augen und sie kämpft dagegen an. Sie will nicht vor den anderen weinen. Cynthia und Graham wissen nichts von ihrer postnatalen Depression. Anne und Marco haben niemandem davon erzählt, abgesehen von Annes Mutter, der sich Anne vor kurzem anvertraut hat. Sie weiß, dass ihre Mutter niemandem davon erzählen wird, noch nicht einmal ihrem Vater. Anne will auch nicht, dass sonst irgendwer es erfährt. Wie auch immer, anderen ständig etwas vorzuspielen, ist anstrengend.
»Du hast recht, es ist schon spät. Wir sollten gehen«, sagt Marco dann.
Anne wischt sich mit dem Handrücken die Haare aus den Augen. Sie muss dringend zum Friseur. Mit einem falschen Lächeln sagt sie,
»Beim nächsten Mal sind wir die Gastgeber.«
Und stumm fügt sie hinzu,
»Ja, kommt in unser Haus. Ich hoffe, unser Kind schreit den ganzen Abend.«
Cynthia scheint der rasche Aufbruch zu ärgern. Graham ist es offenbar gleichgültig. Und Anne und Marco drücken die beeindruckend schwere Haustür auf und gehen die Treppe hinunter. Es sind nur ein paar Schritte über den Bürgersteig bis zu ihrer eigenen Treppe und dort erwartet sie eine ebenso imposante Haustür. Anne marschiert die Stufen hinauf und bleibt wie erstarrt stehen. »Was ist?«, fragt Marco mit angespannter Stimme, als er hinter sie tritt. Anne starrt auf die Haustür. Sie steht ein gutes Stück offen.
»Ich weiß, dass ich sie abgeschlossen habe«, erklärt Anne mit schriller Stimme. Vielleicht hast du es ja vergessen, murrt Marco. Du hast viel getrunken. Doch Anne hört ihn nicht. Sie stürmt ins Haus und rennt die Treppe zum Kinderzimmer hinauf. Marco ist direkt hinter ihr. Als sie das leere Gitterbett sieht, schreit sie. Anne fühlt den Schrei in ihrem Kopf und wie er von den Wänden widerhallt. Ihr Schrei ist überall. Dann verstummt sie und steht wie erstarrt vor dem leeren Bettchen. Marco fummelt am Lichtschalter herum. Dann starren sie beide in das leere Gitterbett, in dem eigentlich ihre Tochter liegen sollte. Das ist unmöglich. Cora kann noch nicht herausklettern. Sie ist erst knapp 6 Monate alt. Ruf die Polizei, flüstert Anne. Dann übergibt sie sich und als sie sich vornüber beugt, fließt Erbrochenes zwischen ihren Fingern hindurch und tropft auf den Parkettboden. Marco rührt sich nicht, er steht unter Schock. Er starrt in das leere Bettchen, als wolle er es nicht glauben. Anne sieht die Angst und das schlechte Gewissen in seinen Augen. Sie rennt durch den Flur in ihr Schlafzimmer, reißt das Telefon vom Nachttisch und wählt die Notrufnummer. Ihre Hände zittern und Erbrochenes verteilt sich auf dem Hörer. Schließlich kommt Marco wieder zu sich, Anne hört ihn herumlaufen. Er schaut im Badezimmer nach. Dann läuft er an seiner Frau vorbei zum letzten Raum auf dieser Etage, den sie in ein Arbeitszimmer umgewandelt haben. Noch während er das tut, fragt Anne sich wie abwesend, welchen Sinn das haben sollte. Schließlich kann ihre Tochter das Bettchen nicht verlassen. Sie ist entführt worden. Als der diensthabende Beamte sich meldet, schreit Anne, jemand hat unser Baby entführt. Und sie ist kaum in der Lage, die Fragen des Beamten zu beantworten. Ich verstehe, Ma'am, bitte versuchen Sie ruhig zu bleiben. Die Polizei ist auf dem Weg, versichert der Mann ihr. Anne legt auf, sie zittert am ganzen Leib. Sie hat das Gefühl, als würde ihr wieder schlecht. Dann kommt ihr plötzlich ein Gedanke. Was wird passieren, wenn die Beamten kommen? Schließlich haben sie ihr Kind allein gelassen. Ist das verboten? Wie sollen sie das erklären? Marco erscheint in der Schlafzimmertür, er ist kreidebleich. Das ist alles deine Schuld, schreit Anne. Rasend vor Zorn stürmt sie ins Badezimmer und übergibt sich wieder. Dann wäscht sie sich das Erbrochene von den zitternden Händen und spült den Mund aus. Sie sieht sich im Spiegel an. Marco steht hinter ihr. Ihre Blicke treffen sich. Tut mir leid, flüstert er. Es ist alles meine Schuld. Es tut ihm wirklich leid, das sieht Anne. Sie hebt die Hand und schlägt auf sein Spiegelbild über dem Waschbecken. Der Spiegel zerbirst und Anne bricht schluchzend zusammen. Marco versucht, sie in die Arme zu nehmen, doch sie stößt ihn zurück und rennt nach unten. Sie hat sich an der Hand geschnitten und hinterlässt eine Blutspur auf dem Geländer.